komme aus Remels. Das ist so 30, 40 Kilometer von hier Richtung Westen. Und habe in der Zwischenzeit irgendwie an ganz vielen verschiedenen Orten gewohnt, auch hier in Oldenburg. Hier habe ich ein paar Jahre studiert, bin nach der Hochzeit mit meinem Mann nach Hamburg gezogen. Dann waren wir auf einer Bibelschule in Australien, haben dann wieder in Hamburg gelebt, haben in Schottland eine Gemeinde mitgestartet, sind wieder nach Hamburg gezogen und sind jetzt seit ein paar Jahren wieder in Remels. Das war so ein bisschen meine Reise. Und der Grund, warum wir zurückgekommen sind, hättet ihr mich vor 10 Jahren gefragt, ob wir jemals wieder nach Ostfriesland ziehen würden. Niemals. Nach Hamburg und Sydney und Glasgow war das irgendwie so ungefähr das Letzte, was wir uns vorstellen konnten. Aber der Grund, warum wir zurückgekommen sind, sind Beziehungen. Und deswegen war ich ziemlich begeistert, als Lea mich fragte, ob ich beim Sisterhood sprechen würde und dann sagte, dass sie es total schön finden würden, wenn ich über Beziehungen reden würde. Ich dachte, ja, das ist wirklich mein Thema. Das ist für mich nicht nur irgendwas, was wichtig ist oder interessant, sondern Beziehungen sind die eine Sache, die wirklich mein Leben geprägt haben, die mich prägen. Und die wirklich ein Fundament sind für mein Leben. Und deswegen freue ich mich total, dass ich darüber sprechen darf heute. Ich bin zum einen Hausfrau, mache so zu einem Drittel ungefähr Familienmanagement bei uns zu Hause. Ich habe 2 Kinder. Noah wird bald 13. Heidi ist 10. Und dann bin ich noch so ein bisschen als Sprecherin, als Predigerin unterwegs. So wie es gerade passt, bin auch in meiner eigenen Gemeinde sehr aktiv. Und mein dritter Bereich, was ich mache, ich arbeite als freiberufliche Fotografin. Und was ist noch über mich zu sagen? Genau, verheiratet bin ich auch. Mein Mann habe ich noch nicht erwähnt. Mit dem bin ich zusammengekommen, als ich gerade 16 war. Und der lebte damals so 8 Kilometer von mir entfernt. Und wir haben uns so im Jugendmitarbeiterkreis kennengelernt. Wie man das so als gutes Baptistenkind macht. Genau. Was Beziehungen für mich bedeuten, habe ich schon gesagt. Beziehungen sind aber nicht nur irgendwie gerade so ein In-Thema oder ne, womit man sich gerade so auseinandersetzt und sagt, das ist jetzt so ein Wohlfühlthema für uns Frauen, sondern Beziehungen sind auch ein zutiefst biblisches Thema. Und ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, aber ein Bereich ist zum Beispiel die Dreieinigkeit. Das ist irgendwie schon Gott. In sich ist Beziehung. Das finde ich total faszinierend und es gibt's auch nirgendwo sonst, außer bei unserem Gott. Zum anderen, als ich vor einem Jahr hier war, habe ich einen Teil der Schöpfungsgeschichte wiedergegeben, wo es um Adam und Eva ging. Und Luther benutzt in seiner alten Übersetzung das Wort, dass er Adam eine Gehilfin geschaffen hat. Wir haben aber über den hebräischen Ursprung dieses Wortes gesprochen und festgestellt, dass da viel mehr drin steckt, dass es eigentlich bedeutet, zum einen ein gleichwertiges Gegenstück und zum anderen eine Lebensretterin. Und die Frage ist, warum hat Eva Adam das Leben gerettet? Weil er vorher einsam war. Und erst durch Eva, durch die Möglichkeit, ein Gegenstück zu haben, wurde für ihn Beziehung möglich. Und zu einer Frau hat man nun mal eine andere Beziehung als zu seinem Hund oder seinem Kaninchen, zum Glück. Und so brachte Eva überhaupt für Adam oder für die Menschheit die Möglichkeit, in die Welt Beziehungen zu leben. Dann geht's weiter bei Mose. Da gibt's eine berühmte Geschichte, der so ein bisschen alleine versucht hat, sich da durchzuwursteln, ein paar tausend Leute mit sich herumzuschleppen und zu leiten und versucht hat, das alles alleine zu machen, bis sein Schwiegervater, der noch nicht mal Jude war, zu ihm kam und sagte, hör mal, Mose, so geht es nicht. Du musst anfangen zu delegieren. Du musst anfangen, im Team zu denken. Du musst anfangen, Leute mit auf die Reise zu nehmen. Und dadurch wurde es Mose überhaupt erst möglich, mit dieser Menschenmenge zurechtzukommen. David war jemand, der dafür bekannt war, dass er Familie überhaupt nicht auf die Reihe kriegte, aber er hatte tiefste Freundschaften zu anderen Männern. Wir lesen von David und Jonathan, wo sie übereinander sagten, du bist mir lieber als mein eigenes Leben und wichtiger als jede Frau, die damals auch noch eine ganz andere Stellung hatte als Ehefrau und er für bestimmte Bedürfnisse nicht da war und nicht unbedingt so für diese wirkliche gleichgestellte Beziehung. Und das finde ich an David total faszinierend, wie er Beziehungen gelebt hat und tiefe Freundschaften und Loyalität gelebt hat. Und schließlich kommen wir zu Jesus, der auch immer ganz, ganz nah an den Menschen dran war. Ich habe das nochmal so nachgeschaut und danach wirklich geguckt im Neuen Testament und gesehen, dass er so eine Gruppe gehabt haben muss von mindestens 100 Menschen, die mit ihm regelmäßig unterwegs waren. Wir lesen einmal von 72 Schüler, die er aussandte, zusätzlich zu den 12, die sowieso immer um ihn herum waren. Dann gab es da auch einige Frauen, die mit ihm auf der Reise waren, die nicht in diese klassische Jüngerschar mit reinzählten, aber die sehr viel zu seinem Dienst beigetragen haben, die mit ihm unterwegs waren, die ihn unterstützt haben, auch finanziell. Die Frauen waren die ersten, denen er anvertraut hat oder denen er sich gezeigt hat nach seiner Auferstehung. Die Frauen waren die ersten Missionarinnen, die ersten Evangelistinnen, die berichtet haben von Jesu Auferstehung und das erlebt. Und dann gab es neben den 12, die mit ihm ganz eng verbunden waren, noch 3 weitere Freunde. Das waren die Schwestern Maria und Martha und ihr Bruder Lazarus. Das müssen ein paar junge Leute gewesen sein in der Nähe von Jerusalem, in so einem Dorf, Kapernaum. Und da kam Jesus immer wieder vorbei. Das war nicht Kapernaum, wie hieß das Dorf? Kapernaum war am See Genezareth, ich weiß es nicht, egal. Da kam Jesus immer wieder vorbei, um bei ihnen zu wohnen, um bei ihnen zu predigen. Er hatte tiefste geistliche Erlebnisse mit ihnen und oft lesen wir, dass er bei ihnen war und da gelehrt hat und dass er eine sehr enge und offene Beziehung auch zu Maria und Martha hatte. Und schließlich gab es seine 3 intensivsten Freunde. Das waren Petrus und die beiden Brüder, die wurden Donnersöhne genannt. Vielleicht sind sie recht aufbrausend gewesen. Das waren Johannes und Jakobus. Und mit ihnen hat Jesus so seine intensivsten Momente erlebt und sie mitgenommen, wenn er wirklich Verbündete, tiefe, tiefe Verbündete brauchte. Und Johannes sagt sogar über sich selbst, ich war der Jünger, den Jesus liebte. Das ist eine ziemlich krasse Aussage, sowas über sich zu sagen, finde ich. Und auch sonst, wenn Jesus unterwegs war, er stand nicht nur immer irgendwo auf dem Berg und hat gepredigt, sondern es war ihm ganz, ganz wichtig, ganz nah an den Menschen dran zu sein. Er hat mit ihnen gegessen. Das war ein ganz, ganz wichtiger Aspekt des sozialen Lebens damals. Und wenn ich mich von jemandem einladen ließ und mit jemandem am Tisch gelegen habe, um zu essen, dann war das ein Zeichen von Akzeptanz, dann war das ein Zeichen davon, ich bin mit dir auf einer Wellenlänge, ich lasse mich auf dich ein. Es wurde zusammen gefeiert, es gab lange Gespräche bis tief in die Nacht. Und schließlich ließ er sich auch von Frauen berühren, emotional und körperlich, was damals absolut verpönt war. Und zwar vor allem von Frauen, die aus der Gesellschaft ausgeschlossen waren. Das war zum Beispiel die Frau, die seit vielen, vielen Jahren an Blutungen leidete. Und sie war eine ausgestoßene Frau, sie durfte nichts und niemanden berühren. Sie hätte sich nicht mal hier auf den Stuhl setzen dürfen, weil der Stuhl dadurch unrein geworden wäre. Aber Jesus lässt sich von ihr berühren, er lässt es zu, obwohl es absolut gegen das Gesetz ist. Und er heilt sie. Er lässt sich von einer Prostituierten die Haare mit ihren Füßen trocknen. Eigentlich eine zutiefst erotische Angelegenheit, aber Jesus lässt es zu, obwohl er weiß, was es für eine Frau ist. Und er begegnet der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen. All diese Frauen waren ausgestoßen aus der Gesellschaft. Und Jesus hat sie freigesetzt und ihnen dadurch wieder Beziehungen ermöglicht. Er hat es ihnen ermöglicht, wieder Teil der Gesellschaft zu sein, Freunde zu haben, bei anderen Leuten zu essen und wieder akzeptiert zu werden. Deswegen ist das für mich das Fazit, dass wir für Beziehungen geschaffen sind. Wir sind als Menschen dazu gemacht, uns gegenseitig zu dienen, uns herauszufordern, uns zu ermutigen, uns mit Gottes Augen zu sehen, das Potenzial ineinander zu entdecken, aneinander heil zu werden und gemeinsam etwas zu bewegen. Das ist das Potenzial, was in Beziehungen steckt. Seid ihr gespannt? Okay, was war das? Fängt das Fußballspiel an? Ja, ihr könnt ja so ein bisschen, wenn es zu langweilig wird, fangt ihr einfach an, für die deutsche Mannschaft zu beten. Oder für unsere Männer, falls sie verlieren. Okay, also ich möchte über verschiedene Bereiche sprechen heute Abend. Und ein Bereich, der für mich ganz wichtig ist, ist, wie komme ich denn überhaupt in Beziehungen hinein? wie finde ich Beziehungen? Und das ist ein wichtiger Aspekt. Ich habe das selbst erlebt. Ich habe gesagt, wir sind oft umgezogen. Und ich saß durch eine ziemlich blöde medizinische Angelegenheit. Wir haben in Schottland Gemeinde gegründet, waren da verwurzelt, waren viele Jahre da und mussten plötzlich von heute auf morgen wieder nach Deutschland zurückkommen. Ich saß dann mit 32 und zwei Kindern in Hamburg, kannte keine Menschenseele. Achim hat super viel gearbeitet, kam spät abends nach Hause. Die Kinder haben sich nur gekloppt von morgens bis abends, beziehungsweise Heidi hat ihren größeren Bruder verkloppt, am liebsten mit Matchbox-Autos, mal so auf den Kopf. Und ich bin fast wahnsinnig geworden. Und das absolute soziale Highlight in der Woche für mich war im Monat war der Elternabend im Kindergarten. Da habe ich mich Wochen vorher drauf gefreut und dann wurde da aber nur irgendwie die Liste abgearbeitet und dann war es wieder vorbei und ich dachte, scheiße, ich hatte mir so gewünscht, Leute kennenzulernen, bis ich irgendwann mitkriegte, es gab freitags morgens im Kindergarten die Möglichkeit, nachdem man die Kinder dort abgegeben hatte, noch zu bleiben und einen Kaffee zu trinken mit den anderen Eltern. Und ich habe das wahrgenommen. Und ich habe dort die intensivsten Gespräche gehabt. Ich habe wirklich über Gott und die Welt gesprochen mit lauter Frauen, die ich mir sonst ganz bestimmt nicht als Freundin ausgesucht hätte. Aber sie waren halt da und wir waren einfach offen. Und ich habe dort wirklich Freundinnen gefunden und für diese Lebensphase mein Leben mit ihnen geteilt. Und es war anders als die Freundschaften, die ich noch von früher aus Ostfriesland kannte, auch weil der Aspekt, der in meinem Leben einer der wichtigsten ist, das ist mein Glaube an Jesus. Ich habe zwar viel davon berichtet und erzählt, aber es war eigentlich keine Frau dabei, mit der ich diesen Glauben so teilen konnte. Ähnlich habe ich das auch in Glasgow erlebt, dass ich wirklich mich mit Frauen angefreundet habe. Eine war eine japanische Fußballkommentatorin mit zwei Kindern, die habe ich auch im Kindergarten kennengelernt. Und wir hatten einfach beide wenig Beziehungen, haben uns angefreundet und haben einfach viel Zeit miteinander verbracht. Und das tut gut, wenn man kleine Kinder hat und der Mann ist den ganzen Tag weg und man fühlt sich irgendwie isoliert, dann einfach jemanden zu haben, mit dem man Kaffee trinken kann und der einem zuhört und mit dem man einfach Zeit verbringt. Das war so eine Ebene von Freundschaft, die ich da gefunden habe. Auch mit Frauen, die eben sehr unterschiedlich waren als ich und zum Teil auch sehr unterschiedliche Vorstellungen hatten vom Leben. Und dann gibt es aber auch andere Beziehungen. Und die anderen Beziehungen, das waren die, wegen denen wir wieder zurückgekommen sind nach Ostfriesland. Das war zum einen die Beziehung zu unseren Familien. Achim und ich haben beide ein unglaublich gutes Verhältnis zu unseren Eltern. Ich habe die besten Schwiegereltern, die man sich vorstellen kann. Und ich glaube, Achim hat es auch nicht so schlecht getroffen mit meinen Eltern, mit meiner Familie. Es gibt dort unsere Geschwister, von denen viele mittlerweile wieder zurückgezogen sind, die wieder in Remels leben. Und dann ist es ein bisschen absurd in Remels, dass von unseren Freunden ganz viele weggegangen sind zum Studieren oder zum Arbeiten und sind dann zum Häuschenbauen wieder zurückgekommen. Das heißt, wir haben da ein Netzwerk von tiefen, tiefen Beziehungen und Menschen, die uns schon unser Leben lang kennen und die uns immer begleitet haben auf unserer Lebensreise. Und das ist wieder ein ganz anderes Level an Beziehung und an Tiefe. Und das war etwas, was ich vermisst habe. Ich habe es vermisst, Menschen zu haben, die wirklich auf tiefster Ebene das Leben mit mir teilen. Und vor allem auch Frauen zu haben, die das tun. Und ich möchte euch von meiner Freundinnengruppe erzählen. Es ist ein ziemlich durchgeknallter Haufen an Mädels. Wir haben uns so ein bisschen als feste Truppe gefunden, tragt es mir nicht nach, um Germany's Next Topmodel zu gucken. Und sie hatten damit angefangen, als ich noch in Schottland gelebt habe oder in Hamburg, das weiß ich nicht mehr. Und die Abende sind dann immer so verlaufen, dass wir ganz viel zu essen mitgebracht haben und Alkohol. Und dann lief nebenbei Germany's Next Topmodel, aber wir haben uns einfach ausgetauscht darüber, was in unserer Woche so los war. Und das war so ein bisschen unser Grund, einmal die Woche am Donnerstagabend zusammenzukommen, unsere Männer mit den Kindern alleine zu lassen und einfach Zeit miteinander zu verbringen. Und wenn dann die Staffel vorbei war, waren wir irgendwie so, scheiße, was machen wir jetzt? Diese Staffel haben wir es leider überhaupt nicht geschafft. Aber es ist eine ganz tolle Truppe an Frauen, die irgendwie so eine feste Clique geworden ist und mit denen ich wirklich mein Leben teile. Und wir haben in den letzten, ich weiß es nicht, 10 Jahren oder so wirklich die verrücktesten Dinge zusammen erlebt. Und wir haben eine sehr offene und ehrliche Beziehung miteinander. Es ist eine Atmosphäre, wo wir wissen, wenn ich jetzt nicht da bin an einem Donnerstagabend, weiß ich, dass keiner schlecht über mich reden wird. Und ich weiß, dass es einfach eine sehr freundliche, ermutigende Atmosphäre ist, dass wir recht hohe Ansprüche an unsere Freundschaft haben. Ich weiß, dass mich die Frauen lieb haben, dass sie meine Fehler sehr genau kennen, aber dass sie damit umgehen können. Und wir haben in der Zeit verschiedenste Dinge erlebt. Wir haben Babys verloren, wir haben Fehlgeburten gehabt. Zwei von ihnen haben ihren Ehepartner verloren. Die Ehe ist zerbrochen, Doppelleben aufgeflogen. Verschiedenste Sachen haben wir erlebt und wir waren füreinander da. Wir haben das gemeinsam durchgestanden. Und es war oft eine Frau, die gerade in einer sehr schwierigen Lebenssituation stand und die anderen haben sich dann dahinter gestellt und das getragen. Eine der Situationen, an die ich dabei denke, ist zum Beispiel, als eine meiner Freundinnen gerade dabei war, umzuziehen. Sie hatte mit ihrem Mann ein Haus gekauft und wollte gerade einziehen. Und in der Situation, als sie auf gepackten Kisten saß, zerbrach die Ehe. Und dann haben meine Freundinnen sie ins Auto gesetzt mit ihrer Tochter und weggebracht, irgendwo in eine andere Stadt, zu einer Freundin, die nicht bei uns in der Gegend wohnt. Und wir haben so ein bisschen wie zu Hause im Glück dann einfach eine Truppe zusammengestellt aus ihrer Familie, aus unserem Freundeskreis mit unseren Männern und wer noch alles da in der Nähe war. Und haben alles eingerichtet, haben die Möbel aufgebaut, haben das Haus dekoriert und die Blumen hingestellt und das Geschirr platziert, sodass sie in ein komplett fertiges Haus kommen konnte und diesen ganzen Stress in dieser Situation nicht hatte. Und das ist so ein Bild für mich, was ich nie vergessen werde. Und auf übertragenem Sinne habe ich es erlebt in Zeiten, wo es mir sehr schlecht ging, wo ich einfach wusste, diese Frauen sind für mich da, sie haben Zeit für mich. Das heißt längst nicht, dass wir uns alle ständig sehen, im Moment sehen wir uns alle viel zu selten. Aber wenn wir uns sehen oder wenn eine von uns eine Not hat, dann sind wir da. Eine von ihnen hat jetzt vor kurzem eine Zahnarztpraxis eröffnet. Wir waren alle so aufgeregt. Und als wir da dann auf den ersten Sekt angestoßen haben in ihren wunderschönen Räumen und mit dem Team und wir waren so stolz. Und das ist für mich Leben zu teilen. Und das ist, ihr seht das, glaube ich, wie begeistert ich davon spreche, was mir das bedeutet. Und das war für mich einer der Gründe, wieder heimzukommen, diese Menschen da zu haben. Und mit unseren Familien sieht es ganz ähnlich aus. Und dafür muss Vertrauen wachsen können. Dafür muss ich wissen, dass ich bei einer Person sicher bin. Dafür muss ich aber auch selber Sicherheit bieten, dass ich Dinge nicht weiter tratsche, dass ich selber aufpasse, wie rede ich über andere Personen, wenn sie nicht dabei sind. Dass ich mich wirklich bemühe, eine Freundin zu sein nach dem Vorbild von Jesus, sage ich jetzt mal so ganz plump. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich damit meine. Also auch christliche Maßstäbe und biblische Maßstäbe an meine Freundschaften anzusetzen. Und dann gibt es noch andere Menschen, die einen großen Einfluss in meinem Leben haben. Es gibt Leute, die sind einfach Freundinnen. Es gibt andere, die sind für mich eher Berater. Zum Beispiel Sonjas Mutter, Uschi, ist für mich so eine Frau, die ist Anfang 60 und sie ist seelsorgerlich ausgebildet, aber auch einfach voll die heiße Lady. Und ich weiß, egal was für Themen das sind, wenn ich da vielleicht einen Ratschlag brauche oder auch in Zeiten, wo wir aus einer sehr, sehr schwierigen Lebenssituation rauskamen, war sie wirklich meine Begleiterin und meine Mentorin. Das ist wieder eine andere Rolle und auf der anderen Seite gebe ich das gerne an andere, meistens dann jüngere Frauen weiter. Zum Beispiel jemand, der gerade mit einem kleinen Kind zu Hause sitzt und sagt, oh, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll und der schläft überhaupt nicht nachts und was mache ich denn, wenn der nicht tut, was ich ihm sage? Und ne, da vielleicht ein bisschen zu erzählen, einfach wie bin ich damit umgegangen, was für Erfahrungen habe ich damit gemacht und das auch an andere weiterzugeben. Also in Beziehungen hineinzuwachsen und auch zu wissen, welche Beziehungen haben für mich Priorität? Was sind die Menschen, die vielleicht im Moment einfach da sind und präsent sind? Aber wer sind die Menschen, die wirklich meine Gefährten sind? Die wirklich das Potenzial haben, mich auf meinem Lebensweg zu begleiten und umgekehrt, die ich begleiten möchte. Die mir so wichtig sind, dass ich da wirklich meine Zeit und meine Liebe investieren möchte. Das nächste Thema, der nächste Bereich ist, ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, wenn ihr älter seid als 3, habt ihr es wahrscheinlich gemerkt, Beziehungen, das heißt oft auch Konflikte. Und das fängt, wie gesagt, ich habe gerade erzählt, Heidi hat Noah verkloppt, da war sie 1,5 und er war irgendwie 4. Und dabei bleibt es ja leider nicht bei diesen Geschwisterkämpfereien, sondern je älter wir werden, desto komplizierter wird es ja leider auch. Für mich war da ein ganz wichtiger Aspekt zu verstehen, dass wir sehr unterschiedlich sind, dass Menschen extrem unterschiedlich geschaffen worden sind. Und ich habe schon gesagt, ich bin mit Achim zusammengekommen, als ich gerade 16 war, war super naiv, super naives Dorfkind, von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Und Achim ist so ein etwas aufbrausender Typ, ein sehr emotionaler Typ. Er hat ein wahnsinniges Bedürfnis, sich auszutauschen. Und ich war eigentlich eher so die ruhigere, eher so ein Kopfmensch. Ich würde jetzt sagen, oder ich hätte damals gesagt, ich war einfach so die vernünftigere. Und dann waren wir, als wir ein Jahr verheiratet waren, haben wir zusammen Bibelschuljahr gemacht. Und auf der Bibelschule haben wir uns mal mit diesem Thema auseinandergesetzt. Was gibt es eigentlich für verschiedene Charaktere und Persönlichkeitstypen? Und am Ende dieses Halbjahres fragte uns die Bibelschullehrerin, mag jemand mal ein Zeugnis geben, was habt ihr in diesem Halbjahr und bei diesem Thema Persönlichkeitstypen gelernt? Da habe ich mich gemeldet vor den 100 Bibelschülern, habe gesagt, ich habe gelernt, mein Mann ist gar nicht doof, der ist nur anders. Weil ich habe wirklich gedacht, also ernsthaft gedacht, dass es meine Aufgabe wäre, ihn zu verändern und ihn zu einem vernünftigen, ruhigen, intellektuellen Typen zu machen. Und hätte ich das nicht gecheckt, da war ich glaube 24 oder 25, also ich hatte schon 8, 9 Jahre gekämpft, das darf man nicht vergessen. Hätte ich das nicht gelernt, ich glaube nicht, dass wir noch zusammen wären. Und es hat wirklich gebraucht, bis ich verstanden habe, dass er ganz anders ist als ich und das ist gut so. Und er ist meine Ergänzung. Er bringt Dinge ein in unsere Beziehungen, in unsere Familie, in unsere Ehe, die ich nicht einbringen kann und ich ergänze ihn. Und dadurch ist eine ganz andere Wertschätzung entstanden. Und das ist so wichtig. Und dieses Thema kam vor einiger Zeit wieder hoch bei einer Jüngerschaftsschule, wo ich als Lehrerin dabei war, wo es auch wieder um dieses Thema ging. Um irgendwie dieses DISC-Modell mit dominanten Typen. Und ein Persönlichkeitstyp waren Menschen, die sehr sicherheitsbedürftig sind. Und ich habe plötzlich gecheckt, dass das meine Tochter Heidi ist. Ich habe plötzlich verstanden, warum sie so schnell Panik kriegt und warum vieles sie so aus der Bahn wirft, ist, weil sie ganz viel Sicherheit in Routine hat. Und das ist mir so fremd, dass ich immer gedacht habe, die will mich ärgern oder so, wenn die sich so anstellt bei bestimmten Dingen. Wir waren auf Mallorca im Familienurlaub und es war so neu für sie und sie konnte da nicht mit umgehen. Und sie sagt die ganze Zeit, Mama, es ist schön, aber ich will einfach nach Hause. Und ich habe das nicht verstanden. Aber zu verstehen, dass sie in solchen Dingen, dass sie in Routine ihre Sicherheit findet, ihre emotionale Sicherheit, hilft mir ganz anders, auf sie einzugehen. Wir haben dann versucht, die nächsten Urlaube so zu planen, dass sie, dass nie alles ganz neu ist für sie, sondern dass sie immer vielleicht wieder auf der gleichen Insel, aber in einem anderen Hotel oder in einer ähnlichen Hotelkette, aber in einem anderen Land. Und jetzt fahren wir wieder auf einen Campingplatz am Gardasee, wo wir schon mal waren. Und sie weiß, was sie erwartet. Und es gibt ihr ganz viel Kraft. Und wenn ich weiß, wie meine Familie tickt oder ich weiß, wie meine Freunde ticken oder vielleicht auch meine Kollegen oder mein Vorgesetzter oder mit wem ich sonst so zu tun habe, dann kann das mein Leben ganz, ganz viel leichter machen. Und dann kann ich damit ganz viele Konflikte umgehen und umschiffen oder entschärfen zumindest. Und Konflikte passieren. Das ist in der Ehe so, was ich leider festgestellt habe. Ich habe ja auch so ein bisschen so gedacht, wir haben ja sehr jung geheiratet. Ich habe ja so ein bisschen so gedacht, auch jetzt von dem, was ich bei meinen Eltern beobachtet habe, wenn man dann verheiratet ist, dann ist halt alles gut. So wie im Film, ne, Rosamunde Pilcher, dann haben sie sich gefunden, dann heiraten sie und dann ist der Film vorbei. Aber dass es dann erst richtig losgeht, das habe ich irgendwie nicht erwartet. Das war schon ein bisschen ein Schock. Und Achim und ich sind von unserer Persönlichkeit so extrem unterschiedlich, dass es auch echt oft knallt. Und da müssen wir irgendwie mit umgehen. Und es hat wirklich auch von unseren Elternhäusern so unterschiedlich geprägt, dass bei uns eigentlich Konflikte immer eher totgeschwiegen wurden. Während bei Achim hat man sich eine halbe Stunde lang die Köpfe eingeschlagen und dann zusammen Tee getrunken. Ich dachte, hä? Was ist das? Und das war für uns ganz wichtig, das zu verstehen und dann zu lernen, wie gehen wir damit um? Und einfach auch Konflikte anzusprechen, das war für mich wichtig. Ich habe das immer alles in mich reingefressen, über Tage nicht mit Achim geredet, immer gefragt, was ist los, alles in Ordnung, alles super. Und dann nach 3 Tagen, boom, bin ich explodiert und alles kam raus. Einige von euch kennen das bestimmt. Und das war für uns einfach ganz wichtig, oder für mich vor allem ganz wichtig, darüber zu reden und das auch einfach zu verbalisieren, was mir auf dem Herzen liegt. Und für Achim war es wichtig, da nicht drüber zu schreien, sondern drüber zu reden. Das ist nämlich auch ein Unterschied. Und wir haben einfach gelernt, besser miteinander zu streiten. Und sind lange noch nicht perfekt, leider. Wäre ich gerne irgendwann mal. Aber wir sind auf jeden Fall da auf einem guten Weg, denke ich. Und auch in Freundschaften mit guten Freundinnen habe ich das erlebt. Eine Situation, wo eine Freundin, ja, wo ich einfach gemerkt habe, die schneidet mich. Und es war für mich ganz krass, das kannte ich so nicht. Und es war kurz vor Weihnachten und ich war eigentlich mit meiner Kraft irgendwo in ganz anderen Bereichen, aber irgendwie hatte ich das so auf dem Herzen, ich möchte das vor Weihnachten klären und habe ihr eine E-Mail geschrieben und gesagt, können wir uns diese Woche zusammensetzen, ich habe das Gefühl, da ist was zwischen uns, wann passt es dir? Und sie druckste erst so ein bisschen rum, aber wir haben uns dann zusammengesetzt, haben erstmal Smalltalk gemacht und irgendwann habe ich gesagt, so komm, Butter bei den Fische, was ist los? Ich habe das Gefühl, das und das. Und dann sagt sie, willst du jetzt wirklich so darüber reden? Ich so, ja, würde gern wissen, was hier los ist. Und dann haben wir uns ausgetauscht. Und danach war alles gut. Und das habe ich gedacht, ich habe lange überlegt, will ich da jetzt in diese Sache reingehen? Es kostet ja auch immer sehr viel Energie. Aber ich habe mir gedacht, nein, die Person ist mir zu wichtig. Ich habe sie echt lieb und sie ist so eine wertvolle Freundin für mich geworden. Ich möchte das nicht einfach so gegen die Wand fahren lassen. Und da haben wir wirklich erlebt, dass da die Heilung passiert ist und da einfach der Konflikt sich lösen ließ. Aber manchmal ist das nicht so. Manchmal gibt es Beziehungen, wo wir in Konflikten stehen, die wir nicht lösen können. Und dann dürfen wir auch lernen, loszulassen. Das kann eine Beziehung sein, die einfach mir nicht wichtig genug ist, um da so viel Kraft zu investieren und so viel Zeit zu investieren, wo ich vielleicht so viele Widerstände erlebe und denke, es ist keine Person, die mir so am Herzen liegt, dass ich da wirklich intensiv rangehen möchte. Es können auch mal Verletzungen sein, die auch Zeit haben dürfen zu heilen, wo ich mir eine Auszeit nehmen darf. Oder Beziehungen, wo körperlicher und emotionaler Missbrauch passiert. Beziehungen, die auf Lügen aufgebaut sind, wo Menschen meine Grenzen nicht beachten, wo sie mich betrügen. Und vor allem dann, wenn keine Einsicht da ist. Wenn ich erlebe, dass da ein Mensch wirklich mich zutiefst verletzt hat, mich vielleicht betrogen hat, mich belogen hat. Und er versteht gar nicht, was da passiert ist. Und er lässt sich auch nicht drauf ein. Dann darf ich auch Beziehungen mal zur Seite stellen und sagen, das ist jetzt nicht mehr mein Bereich. Ich habe vielleicht alles versucht von meiner Seite zur Konfliktlösung. Ich habe vielleicht auch mit anderen Leuten in einem seelsorgerlichen Gespräch drüber gesprochen, mir da Ratschläge geholt. Aber ich darf das zur Seite legen. Wenn ich merke, von meiner Seite habe ich wirklich alles getan und es lässt sich nicht lösen, dann ist das auch okay. Aber auch von mir selber die Bereitschaft, mich zu entschuldigen, zu reflektieren und auch von anderen respektvolle Kritik zuzulassen. Und da auch wirklich Freunde und Partner und Familie an der Seite zu haben, von denen man Kritik annimmt. Von meinem Schwiegervater würde ich mir jetzt nicht unbedingt eine Kritik über mein Outfit zu Herzen nehmen. Den würde ich vielleicht eher fragen, wenn es um irgendwelche Bauangelegenheiten geht. Dafür eher von Sonja. Wenn Sonja mir sagt, du dein Outfit, so wie übrigens gestern Nachmittag, als ich bei ihr war, ich irgendwie eine Strickjacke gegriffen hatte, die echt schräg aussah. Wenn sie sagt, hör mal, was du da trägst, sieht echt schräg aus, sage ich, oh ja, wenn du das sagst, dann wird da irgendwas dran sein. Also na, ich muss mir nicht immer alles zu Herzen nehmen, aber ich weiß, wer mir was sagen darf. Und es ist auch für mich zu schauen, was erwarte ich von einer Person? Erwarte ich von der besten Freundin oder von dem Ehepartner, alle meine Bedürfnisse zu erfüllen? Oder alles gleichzeitig für mich zu sein? Mentor und beste Freundin und Ehepartner und Ratgeber und in allen Bereichen mich zu ergänzen? So ist das nicht. Sondern es ist gut, wenn wir aufpassen, was für Ansprüche wir haben an Menschen und ihnen Fehler zugestehen, auch selber bereit sind zu vergeben, aber auch uns selbst zu entschuldigen. Ich möchte zu meinem allerletzten Punkt kommen. Das ist, dass wir gemeinsam berufen sind. Und dazu schauen wir zuerst einen Filmclip. Haben wir auch einen Ton dazu?
In den Ländern Mittelerdes berichtet die Legende vom dunklen Herrscher Sauron und dem Ring, der ihm die Macht verleiht, die Welt zu knechten. Verschollen seit Jahrhunderten, von vielen gesucht, ist er nun in die Hände des unwahrscheinlichsten Geschöpfes geraten, das man sich vorstellen kann. Sauron braucht nur diesen Ring, um alle Länder mit Dunkelheit zu überziehen.
Was muss ich tun?
Der Ring muss zerstört werden.
Der Ring muss wieder in die Feuer des Schicksalsberges geworfen werden.
Das Böse dort schläft niemals.
Saurons Streitmacht ist schon unterwegs. Sie werden den Ring finden und den töten, der ihn trägt.
Los! Frodo! Komm schon, Frodo!
Ich kann das nicht alleine tun.
Du hast mein Schwert.
Und du hast meinen Bogen.
Und meine Axt.
Diese Aufgabe wurde dir zugeteilt. Und wenn du keinen Weg findest, findet ihn niemand.
Der Feind hat viele Späher, Vögel, Ungeheuer.
Etwas zieht herauf. Ich kann es spüren.
Geht runter von der Straße! Versteckt euch!
Denk immer daran, Frodo. Der Ring versucht, zu seinem Herrn zurückzukehren. Er will gefunden werden. Lasst uns hoffen, dass unsere Gegenwart unbemerkt bleibt.
Ich hätte den Ring nie bekommen.
Zurück, ihr Teufel!
Wäre all dies doch nie passiert.
Du wirst deinen Mut finden. Wenn ihr ihn haben wollt, kommt und verlangt nach ihm.
Ich liebe diesen Film. Herr der Ringe. Und der erste Teil heißt Die Gefährten. Und es geht um einen Auftrag, den Frodo, dieser kleine Hobbit-Junge, erfüllen soll. Und er schafft es nicht alleine. Und diese anderen Gestalten stellen sich hinter ihn und sagen, wir sind deine Gefährten, wir halten dir den Rücken frei. Du hast mein Schwert, du hast meinen Bogen, du hast meine Axt, sagt der Zwerg. Und am Ende kommen noch seine drei Hobbit-Freunde angelaufen und sagen, du kannst es nicht ohne uns machen, wir gehen mit. Und das ist das Bild, was für mich auch für Beziehungen spricht und für Gefährten spricht. Denn wenn wir die Bibel ernst nehmen, wenn wir versuchen, nach der Bibel zu leben, das unsere Grundlage ist, dann verstehen wir, dass wir nicht nur für uns selbst leben. Dann verstehen wir, dass wir eine Mission haben für unser Leben. Weißt du, was deine Mission ist? Was hast du mit deinem Leben vor? Wozu bist du da? Weißt du das? Ist gut, wenn man das weiß, weil es einem hilft, in die Richtung zu gehen. Und es hilft einem, sich die richtigen Gefährten dafür zu suchen. Wenn ich weiß, wo ich hin will, wenn ich weiß, was ich bewegen will, dann verstehe ich auch besser, wen ich dafür brauche an meiner Seite. Und wenn du da noch nicht ganz absolute Klarheit hast für dein Leben, dann schau nach deinen Möglichkeiten, nach deinen Talenten, nach dem, was du in deinem Alltag hast, nach den Menschen, denen du begegnest. Was berührt dein Herz? Wenn man im Moment die Nachrichten schaut, wenn man ein bisschen sieht, was in der Welt los ist, auch in Europa, in den USA, diese Flüchtlingskrise, wie wir das nennen, so viele Menschen, Millionen von Menschen, die auf der Welt auf der Flucht sind, die keine Heimat haben. Selbst in Europa, in irgendwelchen Iglu-Zelten im Winter auf den griechischen Inseln kampieren. Wenn wir die Geschichten hören von dem, was Ruth gerade erzählt hat, von Menschenhandel und Sexsklavinnen in Deutschland. Auch wenn wir das in unserem Alltag nicht so mitkriegen. Aber um uns herum sind Menschen, denen es richtig scheiße geht. Da sind Menschen, denen es sehr schlecht geht und die leiden. Da sind Menschen, die ihren Vater nicht kennen. Und die nicht wissen, dass sie wunderbar geschaffen wurden. Die nicht wissen, dass sie geliebt sind. Die nicht wissen, dass es Vergebung gibt und dass Heilung möglich ist. Und ich persönlich habe das als meinen Auftrag angenommen, dagegen etwas zu tun. Und zwar nach meinen Talenten und Möglichkeiten. Einer der Dinge, die für mich sehr, sehr wichtig ist, ist zu sprechen. Ich liebe es, vor Menschen zu sprechen. Wir haben bei uns in Remels einen Flanders-Gottesdienst, wo um die 500 jungen Leute zusammenkommen, einmal im Monat. Und da geht mir das Herz auf. Und ich möchte über biblische Wahrheiten sprechen, aber auch über Lebensweisheit. Ich möchte das eine nicht von dem anderen trennen. Dafür schlägt mein Herz. Mein Herz schlägt für zeitgemäße Gemeinde, dass Menschen eine geistliche Heimat finden können. Und mein Herz schlägt für Schönheit. Als Fotografin. Als Gartentante, die ich jetzt geworden bin, in meinem Haus. Ich liebe es, schöne Dinge zu gestalten, Menschen zu inspirieren, schöne Dinge zu schaffen, Schönheit aufzuzeigen. Das sind die Themen, die mein Herz bewegen. Die gehören zu meiner Mission. Und damit weiß ich, wo ich hingehe und ich weiß, wen ich brauche. Und ich möchte dich ermutigen, dass du deine Gefährten findest. Vielleicht für die verschiedensten Lebensbereiche, aber dass du Menschen findest, mit denen du gemeinsam auf der Reise bist. Dass ihr bereit seid, füreinander einzustehen. Füreinander auch echt unangenehme Dinge zu tun, Opfer zu bringen. Ehrlich und offen miteinander zu sein. Füreinander zu beten. Aber auch euch zu reiben, euch zu kritisieren, wenn es sein muss. Euch zu formen und zu schärfen. Aber euch vor allem zu stärken und zu ermutigen. Das ist das, was ich euch heute Morgen mitgeben möchte. Das ist das Potenzial von Beziehungen. Und ich möchte gleich noch eine Einladung aussprechen. Wir werden jetzt noch ein Lied zusammen singen und die Band kann auch schon nach vorne kommen. Und ich möchte euch gleich noch einladen, wenn ihr in dem Bereich Beziehungen gerade ja vielleicht ein zerbrochenes Herz habt oder da Schmerzen erlebt, vielleicht durch Menschen, die ihr verloren habt, oder auch gerade in Beziehungen steckt, die nicht heile sind und ihr möchtet dafür Gebet haben, dann dürft ihr euch gleich dazu melden und dann möchte ich für euch beten. Aber ich möchte dich auch einladen, wenn du vielleicht heute hier sitzt und dieser Jesus, von dem ich gerade gesprochen habe und dieser Gott, von dem ich gesprochen habe, den kennst du noch gar nicht so richtig und du weißt gar nicht, was der jetzt mit deinem Leben zu tun hat. Dann möchte ich dich einladen, einen Schritt auf diesen Jesus zuzugehen. Und ihn in dein Leben einzuladen, zu schauen, was er mit dir vorhat. Und deswegen komme ich gleich nochmal nach vorne. Aber ihr dürft jetzt nochmal aufstehen und wir singen noch ein Lied zusammen. Dürft euch nochmal ganz kurz hinsetzen. Es geht hier zum einen um Beziehungen und es geht zum einen einfach sich auszutauschen. Ich wünsche mir, dass aus den vielen Fehlern, die ich schon gemacht habe, dass andere daraus lernen und dass wir uns gegenseitig inspirieren zum Thema Beziehungen. Aber das hier ist ja nicht nur irgendein Uni-Referat, sondern wir kommen hier zusammen vor dem lebendigen Gott, vor unserem Vater, der uns ganz wunderbar und liebevoll gemacht hat. Und deswegen wollen wir heute ein bisschen tiefer gehen und einen Schritt weiter gehen. Wir wollen erwarten und darum beten, dass in uns Heilung passiert. Dass Gott selbst in unserem Herzen etwas bewegt. Dass seine Liebe, wie sehr er dich liebt, dass es heute Abend zu deinem Herzen durchdringt. Vielleicht steckt es schon irgendwo im Kopf, aber dass es wirklich dein Herz zutiefst berührt. Und ich habe euch dafür etwas mitgebracht. Muss man eben in meinen Hosentaschen wühlen. Könnt ihr erkennen, was das ist? 50-Euro-Schein. Nicht mehr alle von euch sind so um die 20. Ich bin vor kurzem 40 geworden, habe schon ein bisschen was mitgemacht in meinem Leben und ich weiß, dass viele von uns sich nicht mehr wie so eine druckfrische Banknote fühlen. Vielleicht fühlen wir uns so ein bisschen zerknittert, wenn wir unseren Hals im Spiegel angucken. Oder vielleicht auch eher emotional mit dem, was wir schon in unserem Rucksack mit uns rumtragen. Was ist dieser 50-Euro-Schein jetzt wert? 50 Euro. Manche von uns fühlen sich aber vielleicht auch nicht zerknittert. Und sie fühlen sich eher, als wäre jemand auf euch rumgetrampelt und ihr wärt ziemlich dreckig geworden. Was ist der 50-Euro-Schein wert? Immer noch 50 Euro. Manche von euch fühlen sich eher so und ihr fühlt euch zerrissen. Ihr habt vielleicht das Gefühl, dass ihr selber Scheiße gebaut habt oder dass andere Menschen euch Dinge angetan haben. Und ihr habt das Gefühl, ihr seid nichts mehr wert. Aber soll ich euch was sagen? Dieser Schein ist 50 Euro wert. Bei der Ladies Night in Remels habe ich einen 100er-Schein benutzt und habe ihn vor kurzem in die Bank gebracht. Guckte den ein bisschen überrascht an, aber hat ihn sofort in Zahlung wieder genommen. Und der Schein war 100 Euro wert. Und dieser ist noch genauso 50 Euro wert. Und das möchte ich dir heute zusagen. Und ich wünsche mir, dass es ganz tief in dein Herz rutscht. Dass du wertvoll bist für deinen Vater, der dich geschaffen hat, ganz bewusst, voller Liebe, voller Hingabe, voller Kreativität. Mit dem, was dich ausmacht, mit deinen Talenten, mit deinem Aussehen, mit deinen Begabungen, mit den Dingen, die deine Augen zum Leuchten bringen und dein Herz schneller schlagen lassen, auch mit deinen Schwächen, mit deiner Geschichte, bist du so unendlich wertvoll für ihn, jetzt noch genauso wie damals bei deiner Geburt. Als wärst du eine ganz druckfrische 50-Euro-Note. Genauso wertvoll bist du für ihn. Und er wünscht sich zutiefst, dass wir in einer Beziehung zu ihm leben. Dass wir in einer tiefen, ehrlichen Beziehung zu ihm leben. Und dazu gehört auch oft, dass wir das, was uns bedrückt, was uns belastet, dass wir ihm das vor die Füße schmeißen, dass wir ehrlich sind damit. Damit wir wirklich Heilung erleben können und damit wir ihn da einladen, in diesem Bereich zu wirken. Ihr habt es vorhin erwähnt. Als ich vor einem Jahr hier gesprochen habe, hatte ich 3 Tage vorher eine Ausschabung. Ich hatte in den 2 Jahren 3 Babys verloren. Und ich stand hier oben und war sehr emotional. Und es ging mir nicht gut im letzten Jahr. Ich wusste gar nicht, wie trauer ich um Babys, die ich verloren habe, die gar nicht richtig da waren, die nur so kleine Zellklumpen waren. Wie trauert man darum? Es gibt ja keine Beerdigung oder so. Ich konnte auch nicht drum weinen. Am Anfang schon kurz, aber danach nicht mehr. Und habe jetzt eigentlich vor ein paar Wochen mal so einen Durchbruch gehabt, dass ich wirklich mir einen Vormittag genommen habe, um zu trauern und zu weinen und dabei Lobpreismusik zu hören und das aufzuschreiben, was mir auf der Seele liegt, warum ich eigentlich immer so traurig bin. Und dieser Schmerz, dass dieser Lebensplan, den ich hatte mit mindestens 3 Kindern, dass ich den langsam abschreibe. Und es ist auch okay, ich habe 2 Kinder und ich liebe die heiß und innig, aber dieser Schmerz war trotzdem da. Und das darf ich Gott vor die Füße schmeißen und ich darf ihn fragen, warum diese Scheiße? Warum lässt du das zu? Warum bist du da nicht für mich? Warum greifst du da nicht ein? Ich denke, dass solche Themen für uns als Christinnen vielleicht manchmal noch schwerer sind, weil wir nicht denken, ja, sowas passiert einfach, sondern wir wissen, es hätte ja anders sein können. Gott hätte ja eingreifen können. Und diese Fragen darf ich ihm stellen und ich darf ihm das vor die Füße knallen und ich darf ihm sagen, dass ich enttäuscht bin. Und es war total interessant, in dem Schreiben und im Lobpreisen und im Schimpfen und im wirklich, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich hatte danach das ganze Sofa voller Taschentücher liegen. Und es war das erste Mal, wirklich seit Monaten, dass das so richtig rausgebrochen ist und es hat mir gut getan. Mein Text, den ich geschrieben habe, wurde immer freundlicher, wurde immer zuversichtlicher. Meine Gebete haben sich verändert. Und seitdem habe ich ein bisschen das Gefühl, dass in mir irgendwas neu zum Leben erwacht ist. dass Gott da irgendwie mir geholfen hat, einen Knoten zu lösen und dass er sich gefreut hat, dass ich ganz ehrlich und offen zu ihm war und dass er mir tiefen Frieden ins Herz geschenkt hat. Und dazu möchte ich euch ermutigen, wirklich nicht nur zu sagen, ich glaube an einen Gott oder ich diene einem Gott in der Gemeinde, das interessiert ihn nicht. Er wünscht sich diese tiefe, lebendige, ehrliche und offene Beziehung zu dir. Er wünscht sich, dass du dein Herz bei ihm ausschüttest. Und dazu wollen wir euch heute Abend die Gelegenheit geben. Ich möchte euch einladen, für euch beten zu lassen, für das Thema Beziehungen, vielleicht für gebrochene Herzen, vielleicht für Beziehungen, die zerbrochen sind, was ihr nicht wieder rückgängig machen könnt. Oder für Beziehungen, wo ihr merkt, da ist der Wurm drin. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott da eingreift und dass es wieder besser wird, dass da Heilung reinkommt. Und ich möchte euch einmal bitten, eure Augen zu schließen. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und wenn du dir heute Abend wünschst, dass ich für dich bete, wenn du dir einfach wünschst, dass Gott ganz neu in dein Herz kommt, dass er ganz neu mit seiner Heilung kommt, mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seinem Heiligen Geist dein Leben und deine Seele durchströmt und dir wieder neuen Frieden gibt und neue Kraft schenkt. Und wenn du dir Heilung wünschst, da wo Schmerzen sind, da wo Zerbruch ist, dann darfst du Gott das einfach durch ein Handzeichen zeigen. Ich zähle gleich bis drei und dann darfst du einfach deine Hand heben und dann möchte ich für dich beten. 1, 2, 3. Vater, ich danke dir so sehr für jede einzelne Frau, die ihre Hand gehoben hat heute Abend. Du siehst uns. Wir sind deine geliebten Prinzessinnen und wenn wir weinen, dann bricht das dein Herz. Du siehst, was wir mitbringen an Gepäck, an Schmerzen, an Leid. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das ernst nimmst, dass du darum weißt, wie sehr uns das quält. Ich danke dir, dass du diese Dinge ernst nimmst, viel mehr als die meisten anderen Menschen um uns herum. Und Vater, du liebst es, uns wieder aufzurichten. Du liebst es, uns heil zu machen. Und darum bitte ich dich heute Abend, Vater. Ich bitte dich darum, dass du heute Abend deinen Heiligen Geist ausgießt, dass du deinen tiefen Frieden ausgießt in unsere Herzen. Dass du uns hilfst, auf dich zu schauen, als unseren Retter, als unseren Heiland, als unseren Vater. Als derjenige, der uns durch seinen Heiligen Geist führen und leiten möchte. Und dass du uns durchströmst mit deiner Kraft der Heilung, mit deiner Kraft der Liebe, mit deiner Kraft der Vergebung. Und Vater, so bitte ich dich für jede einzelne Frau hier, die sich gemeldet hat, dass du ihr Herz durchströmst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich möchte außerdem noch eine zweite Einladung aussprechen heute Abend. Wenn du hier heute sitzt und du hast noch nie wirklich die Entscheidung getroffen, mit diesem Jesus unterwegs zu sein, der für deine Schuld gestorben ist, der sich hat foltern und ermorden lassen, damit du trotz deiner Unperfektheit zu deinem Heiligen Vater kommen kannst. Dann kannst du heute Abend diese Entscheidung treffen, einfach einen Schritt auf ihn zuzugehen und er wird dir entgegenkommen. Wenn du das erfahren möchtest, wie es ist, mit diesem Jesus unterwegs zu sein und Vergebung zu bekommen, dann möchte ich dich einladen, heute Abend einen Schritt zu gehen und ihr dürft nochmal eure Augen schließen. Und ich mache das gleich genauso, ich zähle bis drei. Und es ist ganz egal, ob du schon mal mit Jesus auf dem Weg warst und du hast irgendwie die Tiefe deiner Beziehung zu ihm verloren. Oder du hast vergessen, dass du gerettet bist und dass dir vergeben ist, dass du Heilung erleben kannst durch sein Blut. Aber vielleicht hast du auch noch nie von ihm gehört und du wusstest gar nicht, dass Jesus in so einer Beziehung zu dir leben will und du möchtest das zum ersten Mal ausprobieren. Dann möchte ich jetzt für dich beten und ich möchte dich bitten, dafür deine Hand zu heben als Zeichen vor dir und vor Gott. 1, 2, 3. Vater, ich danke dir so sehr für jede Frau, die so mutig war, dazu ihre Hand zu heben und die sich mit dir auf ein Abenteuer einlassen möchte. Vater, ich danke dir für jede einzelne Prinzessin, die heute Abend hier sitzt und diesen Schritt gehen möchte. Und Vater, ich bitte dich, dass du ihnen hilfst zu begreifen, wer du bist und wie herrlich du bist und wie groß deine Liebe ist. Vater, hilf ihnen zu begreifen, was Buße bedeutet. Was es heißt, Vergebung und Heilung bei dir zu bekommen und mit dir auf dem Weg zu sein. Vater, ich bitte dich, dass du ihnen tolle Menschen an die Seite stellst, die sie auf dieser Reise begleiten und unterstützen, sie ermutigen, sie korrigieren. Und Vater, ich danke dir für jede Einzelne und ich segne euch auch im Namen des Vaters, der dich so wunderbar geschaffen hat und dich durch und durch kennt und liebt. Im Namen des Sohnes, der sich hat foltern und ermorden lassen, damit du zum Vater kommen kannst, damit du rein bist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der dich begleiten möchte, der in dir wohnen möchte und dir helfen möchte, ein Leben zu leben, was du bisher nicht gekannt hast. Amen.